Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Wir waren 10 Jahre im Elfenbeinturm der Universitäten dieser Welt eingesperrt, aber haben uns daraus befreit und haben jetzt eine klare Mission. Psychologie für alle. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute sprechen wir über die Folge 11 und 12 von Are You the One?
Let's go!
Franzi,
Dina,
wie geht's dir?
Mir geht's gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ich bin gehypt. Es sind so viele tolle Sachen, die anstehen. Wir haben Are You the One nächste Woche. Oder wann kommt diese Folge raus? Ja, die Folge kommt am Freitag raus. Das heißt, nächste Woche geht das Sommerhaus los. Ich bin richtig aufgeregt. Ich habe eine ganz lange Liste mit Datenanalysen, die ich machen will.
Natürlich.
Ich glaube, ich habe schon 20 Ideen aufgeschrieben, die ich machen will. Ich habe das aufgeteilt in diese Staffel Daten, die ich analysieren will, aber auch noch historische Daten, also historische Datenanalysen zum Sommerhaus. Und ich bin wirklich gespannt. Also ich kann schon mal als Spoiler geben, wir werden uns angucken, historisch gesehen, ob der Sommerhausfluch besteht oder nicht. Oder ob der nur ein Mythos ist, der sich so um dieses ganze Format rankt. Dann werden wir auch noch uns angucken, ob diese Trennungsrate sich mit Studien zu Trennungen deckt und auch mit den Prädiktoren für, warum Leute sich trennen oder nicht. Und ich bin einfach total gespannt. Dann gucken wir uns natürlich auch noch an, welche Staffel war die erfolgreichste? Valentina behauptet ja standardgemäß, ihre Staffel war die erfolgreichste aller Zeiten. Und das kann natürlich jeder behaupten, aber wir müssen es mal nachprüfen. Und das werden wir machen. Ja, wir werden uns die GewinnerInnen angucken. Wir werden uns angucken, wer gewinnt, wer hat die statistisch die höchste Chance zu gewinnen. Wir werden anhand der Daten auch mal voraussagen, wer sich vielleicht oder wer die höchste Chance hat, sich zu trennen. Ich bin richtig gehypt. Aber jetzt sind wir ja erstmal noch bei Are You the One. Ich will es nicht so laut sagen. Irgendwie, ich bin nicht ganz so abgeholt von dieser Staffel. Es ist nicht meine liebste Staffel.
Mir ist auch ein bisschen viel, nach wie vor. Also ich bin jetzt schon drin. Es ist schon so, dass ich mich auch freue, wenn die neuen Folgen kommen. Aber es ist nicht so, dass es mehr so... Oder es gibt einfach viele Dinge, die mich stören.
Ja, ja. Aber lass uns mal reinstarten. Oder beziehungsweise bevor wir reinstarten, haben wir ja noch ein paar Kategorien oder haben wir noch ein paar Organisationspunkte, die wir eben durchgehen. Wir haben ein paar Nachrichten gekriegt zur letzten Folge. Ganz viel übers Voice Behavior. Das fand ich wirklich schön. Ich hatte ein bisschen Angst, dass die Leute sich denken so, Leute, was ist los mit euch? Das war irgendwie, glaube ich, eine 45-Minuten-Folge. Und wir haben die ersten 15 Minuten nur über Voice Behavior geredet, was ja wirklich eigentlich gar nichts zu tun hatte mit der Folge. Ich hatte ein bisschen Angst, dass die Leute sich denken so, okay, was labert ihr da? Könnt ihr mal zum Punkt kommen? Es war tatsächlich nicht so. Oder zumindest, vielleicht haben sich das Leute gedacht, aber sie haben es nicht uns geschrieben. Denn was sie uns geschrieben haben, war, dass sie sich gefreut haben über Voice Behavior. Da habe ich mich natürlich auch gefreut, dass ihr euch gefreut habt. Und eine Zuhörende hat uns auch eine ganz spannende Anmerkung geschrieben, denn die hat gesagt, oder beziehungsweise du hast ja angemerkt, dass du es einen komischen Namen findest, Voice Behavior. Und dass es so ein bisschen zweideutig sein könnte. Und da hat aber die Person uns geschrieben, eigentlich macht es ja schon Sinn, weil man sagt ja auch to voice an opinion und dass man das wahrscheinlich Voice Behavior im Deutschen übersetzen könnte mit sich Gehör verschaffen oder sich äußern. Oder quasi Äußerungsverhalten.
Voll, wenn man...
Und dann macht das ja schon wieder Sinn,
wenn man
ne?
das so übersetzt, total.
Fand ich auf jeden Fall eine super Anmerkung. Vielen Dank euch dafür. Wir haben auch noch eine andere Anmerkung gekriegt, da war ich auch ganz froh, weil eine auch angemerkt hat, dass wir zwischendurch immer noch ein bisschen viel Denglisch benutzen und dass das nicht so inklusiv ist. Und da hat die Person echt einen Punkt gehabt. Ich will auch nochmal euch sagen, wir haben die Anmerkung schon ganz am Anfang gekriegt. Tatsächlich aus deiner Familie, ne?
Das war mein Vater. Der hat richtig gemeckert. Dann hat er, weißt du, was der gemacht hat, Dina? Der hat dann ein Wort aus dem Denglischen, hat er sich rausgesucht, wo er dachte, dass ich das nicht verstehen kann. Und dann hat er das die ganze Zeit inflationär benutzt, damit ich ihn auch nicht verstehe. Wochenlang.
Welches Wort war das?
Ich weiß das immer noch nicht. Ich habe das ja auch damals nicht verstanden. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Nee. Ich reiche das nach. Ich erzähle euch das. Ich erzähle euch das in nächster Folge. Es war so ein Wort, was man auch wirklich nicht benutzt. Aber er hat sich so cool dabei gefühlt und ich habe ihn wirklich nicht verstanden. Und dann hat er immer gesagt, ja, ja, haha, Rabbit Hole. Weil das kannte er halt nicht.
Franz, dein Vater ist nicht alleine. Und wir haben tatsächlich, ja, nachdem du das gesagt hast, haben wir auch ja total drauf geachtet, ne? Weil ich finde das tatsächlich, wenn ich das bei anderen Leuten höre, finde ich das auch übertrieben nervig. Wir haben drauf geachtet, haben die Rückmeldung gekriegt, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr drauf achten sollten. Und ich bin ganz froh, dass die Person das gesagt hat. Und das machen wir jetzt auch.
Das machen wir. Das ist manchmal nicht so leicht, weil die Forschung, die wir lesen, halt auf Englisch ist. Und manche so Fachbegriffe schwer zu übersetzen sind. Aber das heißt nicht, dass wir das nicht maximal versuchen sollten und da auch besser werden können.
Das werden wir. Vielen Dank an die Personen für diese Rückmeldung. Ihr könnt uns immer gerne Sachen rückmelden. Freuen wir uns. Vor allem, wenn das so nett war. Die Person hat das so nett geschrieben auch, ne? Da freue ich mich richtig.
Das liebe ich ja, ne?
Franzi, wir kommen damit eigentlich zu abgefragt, aber wir haben keine Frage gestellt. Haben wir vergessen. Ich bin noch nicht wieder so richtig im Flow, ne? Weil Spotify hatte ja, wir waren so richtig im Flow, das war in unserer Teil unserer Routine. Und weil Spotify ja dann diese Fragen abgeschafft hatte, ist es nicht mehr in meiner Routine und dann habe ich es vergessen. Es wird diese Folge wieder eine Frage
definitiv
geben. Denn ich vermisse das. Ich liebe die Fragen.
Ich liebe die Daten über unsere Kohorte.
Ich auch. Ich würde aber sagen, damit starten wir mal direkt in die Folge rein, oder? Kannst du uns eine Mainplot-Summary geben?
Nichts lieber als das, Dina. Was passiert in Folge 11 und 12 von Are You The One? VIP. Reality Stars in Love. Die Gabby verkauft die Matchbox-Entscheidung und alle regen sich auf. Besonders der Lars, der will sie jetzt nicht mehr näher kennenlernen. Dann gibt es einen Dreierkuss zwischen Laura, Nadja und Antonino, woraufhin Nadja Nicolas Sex anbietet, der allerdings ablehnt. Dana sucht das Gespräch mit Laura, doch die lässt ihn komplett abblitzen, woraufhin Nadja und Laura beschließen, bei den exklusiven Männern Tim und Lukas jetzt Attacke zu machen. Lukas gesteht Jenny seine Knutschereien und die sagt zumindest, sie würde sich jetzt diesmal überlegen, sich zu distanzieren. In Folge 12 gehen bei der Matching Night erst einmal 5 Lichter an. Ein Rekord. Die Laura, die ist ganz nachsichtig mit dem Nicola und mit seinen Kommunikationsfehlern. Woraufhin die Jenny sagt, dass sie die Frauen durchschaut hat und die halt machen, dass der Nicola sich scheiße verhält. Anastasia gesteht, dass sie auch auf Frauen steht, woraufhin obviously Miley Cyrus läuft. Und die Girls spritzen den Boys Silikon in die vermeintlichen Busen, woraufhin Anastasia, Ozan und Mark Robin und Laura Früchte schnitzen. Nicola findet die Lapdances der Hexen gar nicht so schlimm, weil Lukas das ja auch gemacht hat. Was Jenny allerdings anders sieht. Lukas Kommentar darauf, chill mal dein Leben. Das allerdings erklärt sich Jenny damit, dass Lukas einfach nicht merkt, dass die Hexen ihn manipulieren. Worauf Khan wiederum sagt, dass er holt ganz bald den Red Flag Khan raus, wenn Tara weiter mit Nicola flirtet. Und am Ende gehen Ozan und Anastasia in die Matchbox.
Franzi, ich liebe doch wieder alles daran.
Das waren wilde Folgen.
Also, Franzi, die Folge beginnt. Und zwar mit einem Prisoner's Dilemma. Liebe ich doch. Ich hoffe, alle haben an uns gedacht.
Ich wäre schon auch langsam ein bisschen beleidigt, wenn die Leute nicht an uns denken bei Prisoner's Dilemma.
Uns hat auch eine Person geschrieben bei Instagram, da habe ich mich so gefreut, dass bei den Dschungellegenden auch ein Prisoner's Dilemma war und dass sie direkt an uns gedacht hat.
Oh, so schön.
Habe ich mich so gefreut. Ja.
Aber Dina, ich habe dabei, also als allererstes, eine Frage mal an dich. Und zwar, ich glaube, du weißt das, weil du bist Trash-TV-Königin. Und ich bin mir sicher, dass du alle Fragen beantworten kannst. Aber dürfen die...
Sowieso?
Dürfen die in derselben Konstellation zweimal in die Matchbox gehen? Oder wenn das einmal verkauft wurde oder so, dürfen die dann diese Konstellation nicht mehr ausprobieren?
Wenn das einmal verkauft wurde, darf die Konstellation nicht mehr zurück in die Matchbox.
Das habe ich nämlich geahnt. Und das finde ich krass.
Das ist ja das Krasse, ne? Sonst könnte man die ja nochmal da reinschicken. Ich glaube, das macht das ja schon auch mit dem Verkaufen nochmal ein bisschen krasser.
Voll.
Ja, ja. Aber mir war klar, dass das jemand verkauft. Ich wäre die Erste gewesen, die verkaufen geschrien hätte. Kann ich kurz sagen, wie nervig ich diesen Lars finde? Ich finde das wirklich nervig. Ich frage mich wirklich, ob er das wirklich so schlimm findet, dass die Gabby sein Love Interest, dass sie seine Liebesinteresse, sein Objekt der Begierde, wie kann man das Love Interest übersetzen, die Frau, an der er interessiert ist, dass sie verkaufen gerufen hat. Ich weiß nicht, ob der das wirklich so schlimm findet oder ob der einfach denkt, jetzt hat er ein bisschen Bock auf Drama und will irgendwie auch mal was sagen. Denn ich finde das ein bisschen albern. Vor allem, du hast mich auch verkauft. Komm schon, also irgendein Mann, ich glaube, selbst wenn ich einen Mann länger daten würde, dann muss ich mir schon relativ sicher sein, dass ich mir wegen dem 20.000 Euro entgehen lasse. Das ist schon ganz schön viel Geld.
Voll. Aber ich habe mir auch gedacht, das bricht ja auch schon sehr, also diese Entscheidung zu verkaufen, bricht sehr mit Stereotypen, Bildern von Weiblichkeit, ne? Es ist ein Verhalten, was jetzt nicht primär das Wohlergehen der anderen im Sinn hat, sondern schon auch das eigene Wohlergehen, was völlig in Ordnung ist und was wir haben das ja auch besprochen, bei der Gruppengröße einfach nur eine kluge Entscheidung ist, einfach weil bei so vielen Menschen ist wahrscheinlich, ist das eh irgendwer verkauft. Aber es bricht natürlich mit einem Stereotyp. Vielleicht kommt der Lars damit gar nicht klar. Und das ist eigentlich so ein bisschen doof, ne? Weil der könnte sich ja auch denken, geil, eine reiche Frau, vielleicht kriege ich ja was ab. Vielleicht bezahlt die mir einen Urlaub.
Ja, allerdings. Aber der macht lieber ein bisschen Stress. Muss ja selber wissen.
Aber lass uns über Laura Blond reden, okay?
Bitte. Ich finde Laura Blond und Nadja ein wildes Duo.
Ich habe ein bisschen Angst vor denen.
Mhm. Völlig. Sag mir, was du über Laura Blond in dieser Folge denkst.
Also, ich bin da sehr ambivalent. Weil einerseits feiere ich komplett, dass die so ihr eigenes Ding macht und sich so abgrenzt irgendwie von allem und sagt so, fuck it, ich bilde da jetzt meine Community und scheiß jetzt auf alle und mache Attacke bei den Männern und so. Das irgendwie finde ich das ein witziges, cooles Verhalten. Auf der anderen Seite finde ich sie schon auch sehr abwertend viel den anderen Frauen gegenüber, was ich absolut nicht okay finde. Und was mich vor allen Dingen gestört hat, ist diese Situation, in der sie die Dana, die the bigger person ist, die die größere Person in dem Moment ist, so abblitzen lässt und noch nicht mal mit der ins Gespräch gehen kann.
Absolut, da sind wir jetzt kurz. Gott, Franzi, sorry, ich bin da ein bisschen wild. Ich möchte kurz sagen, wir sind jetzt am Anfang, am Ende der Folge. Wir springen einmal ans Ende der Folge schon mal. Da ist nämlich ja diese Situation mit Dana, wo die Laura auf die Dana zugeht. An die Zuhörenden, in der Vergangenheit, wenn sowas passiert ist, mussten wir nochmal neu ansetzen, beziehungsweise ich habe Franzi gezwungen, nochmal neu anzusetzen, weil ich es ganz schrecklich finde, wenn wir durch die Folge springen und das nicht chronologisch machen. Aber ich habe mir vorgenommen, vielleicht ein bisschen weniger neurotisch zu sein und vielleicht auch mal ein bisschen Unstrukturiertheit zuzulassen. Also, wir sind jetzt am Ende der Folge. Wir werden danach nochmal zu einem früheren Zeitpunkt hüpfen, nur dass ihr Bescheid wisst. Für mich ist es schwer auszuhalten. Wir machen das jetzt aber. Und zwar, Dana geht auf Laura zu. Und ich finde das eine sehr schwache Nummer von der Laura. In dem Moment hat sie mir wirklich überhaupt nicht gefallen, denn ich kann mir vorstellen, dass es Überwindung von der Dana gekostet hat, auf die Laura zuzugehen. Und ich finde das sehr schwach, dass sie so vor der Gruppe immer so schießen kann und jetzt nicht mal ein normales Gespräch führen kann mit der Dana. Aber ich habe mir auch gedacht, ein klärendes Gespräch kann man halt auch nur führen, wenn beide was klären wollen, ne? Und ich denke, dass die Laura überhaupt kein Interesse daran hat, irgendwas zu klären. Denn die hat einfach einen Groll gegen die Dana. Und ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht so ein gewisses Maß an Missgunst mitschwingt, dass die Dana auch in den vorherigen Folgen wirklich oder in vorherigen Formaten auch wirklich gut bei allen Menschen ankommt, vor allem bei Männern ankommt. Und das kann die Dana mit der Laura ja nicht klären, ne? Ich glaube nicht, dass es so eine Situation ist, wo es ein Problem gibt, was geklärt werden kann, sondern dass die Laura einfach keine Lust auf die Dana hat. Und ich hätte wahrscheinlich schon von vornherein der Dana sagen können, dass, obwohl ich das natürlich gut finde, dass sie es probiert, dass das nicht zum Erfolg führt. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, aber das ist jetzt nur eine wilde Hypothese, dass das tatsächlich kontraproduktiv ist. Denn so Leute, die schießen, die so auf dich schießen und die so einen offensichtlichen Groll gegen dich haben, habe ich zumindest in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, wenn du dann einen Schritt auf die zugehst, dass sie das als Schwäche werden und dann werden die noch extremer.
Ja, das habe ich auch so gelernt. Und das war mega die Erkenntnis dann irgendwann für mich. Ich hatte das letztes Jahr, dass so eine Person so absolut wütend auf mich war und ich hatte das Gefühl, es gibt nichts, was ich gerade tun oder sagen kann, was die irgendwie auch nur dazu bringt, meine Perspektive zu sehen und geschweige denn überhaupt mit mir zu sprechen. Und da habe ich wirklich so gelernt, es gibt Punkte, an denen ist Abgrenzung wirklich die einzige Möglichkeit, weil du einfach alles andere, eine Person, die so wütend ist, die möchte auch einfach gerade wütend auf dich sein und die möchte gar keine andere Information darüber bekommen und dann ist es nicht deine Aufgabe. Und das ist ja hier auch ähnlich bei der Laura, die hat ja überhaupt, also so, die kann ja auch nicht verbalisieren, was sie gerade wütend macht. Die kann ja nicht konstruktiv sagen, hör mal zu, da hast du mich verletzt oder da bist du mir zu nahe getreten oder das fand ich nicht okay von dir, weil es halt, glaube ich, einfach nichts gibt. Also sie sagt dann immer wieder dieses, dass sie Dana halt in einer Beziehung ist. Aber ich meine, wie sicher kann sie das sein? Kann sie da sein? Das ist ja...
Und vor allem geht sie das überhaupt nichts an. Und Nadja war offensichtlich auch in so einer Halbbeziehung mit Nicola vorher. Und mit der macht die ja so ein eingeschworenes Duo dann auf.
Eben deswegen. Das ist einfach ein vorgeschobener Grund, von dem sie erstens nicht wissen kann, zu 100%, ob das stimmt. Weil ob Menschen gerade zusammen sind oder nicht, das wissen vor allen Dingen diese beiden Menschen. Und zweitens der sie nichts angeht, wie du schon sagst. Nein. Also ich würde der Dana hier an der Stelle wirklich eher raten, sich abzugrenzen von der Laura. Aber das ist natürlich so schwer, wenn man dann in so einem Haus auch eingesperrt ist und der anderen Person auch nicht so aus dem Weg gehen kann. Und deswegen finde ich das irgendwie auch eine richtig schlimme Situation hier, weil die Dana ja überhaupt nichts machen kann. Die hat ja gar keine Möglichkeit, was soll die denn machen? Also sie versucht den Weg auf sie zu, das macht's noch schlimmer. Sie kann nur das Verhalten aushalten und für mich, also ich fühle ganz viel von mir projizierte Hilflosigkeit auf die Dana, weil die ja nichts tun kann, um die sich vor der Wut von der Laura zu schützen, außer das Format zu verlassen. Und ich glaube, das will sie ja sogar manchmal. Sie hat das, glaube ich, in der letzten Folge mal gesagt, dass sie gehen möchte. Und ich verstehe das, ohne Scheiß. Ich hätte auch überlegt zu fahren, wenn jemand da so die ganze Zeit Attacke auf mich macht. Und sie sagt ja auch, dass sie eigentlich ein dickes Fell bei sowas hat, aber das jetzt gerade einfach zu viel wird. Ich finde das richtig traurig.
Absolut. Und was du sagst, es ist eine hilflose Situation, denn die Laura will das nicht klären. Es gibt ja kein Problem, was man klären kann. Und ich glaube, wenn ich das jetzt so aufs echte Leben projizieren würde, würde ich sagen, in so einer Situation, wenn jemand sich so behandelt wie die Laura, die Dana, dann hilft einfach, sich zu gehen.
Absolut.
Sich von der Person zu distanzieren. Und was, glaube ich, auch hilft, und das fällt, glaube ich, vielen Leuten schwer, das ist auch nicht so leicht, sich klar denen eine klare Grenze aufzuzeigen. Ich denke, dass das tatsächlich noch helfen würde, wenn man die so in ihre Schranken weist, verbal. Das ist aber wahnsinnig schwer. Und ich glaube, oft hat man in so Momenten durch die Hilflosigkeit nicht diese Schlagfertigkeit.
Voll. Ist ja eine ähnliche Dynamik zwischen Jenny und Linda gewesen, letzte Folge.
Ich habe so eine Dynamik ganz oft schon in so Männerrunden gesehen. Wenn man so in so Männer... Also, es gibt bestimmt auch in Frauenrunden, ne? Nur halt nicht in den Frauenrunden, in denen ich unterwegs bin. Ich habe das bis jetzt nur in so Männerrunden erlebt, dass es da oft so eine Person gibt, von der man direkt auf den ersten Blick oder von der ich das Gefühl hatte, okay, die Person, die sucht sich aus, wer hier die Schwächste in Anführungszeichen ist oder der Schwächste und erhebt sich dann dadurch, die Person niederzumachen. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass bei dieser Person eigentlich dann oft nur hilft, den ersten Schlag zu geben. Und die Person in ihre Schranken zu weisen. Und dann lassen dich in, oder habe ich die Erfahrung zumindest gemacht, dass in den vielen Fällen diese Personen dich dann in Ruhe lassen.
Ja, aber das finde ich halt so krass, weil ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht und konnte das dann oft auch gar nicht glauben, weil in meiner Welt ist die Person, also ist die Dana jetzt in dem Fall, die größere Person, die stärkere Person. Psychologisch betrachtet ist sie das, weil sie es schafft, ihren Ärger, ihre Traurigkeit, alles, was sie fühlt wahrscheinlich in Bezug auf die Situation, hinten anzustellen, zumindest in eine Klärung zu gehen. Und das schafft die Laura ja nicht, will die nicht mal. Und deswegen ist für mich die Dana ganz klar die Gewinnerin hier, wenn man das so sehen will, oder die psychisch stärkere Person. Und gleichzeitig ist es halt so witzig oder so bizarr, finde ich, dass dann Menschen, die so ticken, sich selber so als die Gewinner sehen und sich selber so als die stärkeren Menschen sehen. Dabei finde ich das, also ich habe es auch letzte Folge schon gesagt, Wut ist eine Emotion, Leute. Ihr seid nicht die rational Stärkeren oder was weiß ich, wenn das einfach so rausgelassen wird, sondern das ist dann eine emotionsgetriebene Reaktion, die darf da sein, aber das ist jetzt kein starkes Selbst. Das ist keine reflektierte Situation hier. Das ist eher ein trotziges Kindverhalten, wenn ich das mal so nennen darf.
Und wir haben ja letzte Folge auch schon darüber gesprochen, dass es eigentlich ein gutes Zeichen ist, wenn man in solchen Situationen nicht so schlagfertig ist und sich nicht so gut navigieren kann, ne? Weil das ja bedeutet, dass man eigentlich in seinem alltäglichen Leben nicht so oft in solchen Situationen ist, wo man gezwungen ist, den ersten Schlag in Anführungszeichen zu verteilen. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, ne?
Voll.
Also wenn ich muss auch sagen, so diese Runden, wo ich wusste, okay, ich muss hier den ersten Schlag verteilen, das ist schon auch ganz schön anstrengend.
Ja, ich hasse das auch und gleichzeitig habe ich das echt jetzt gelernt. Ich habe das so von meiner Situation, die so war, mitgenommen. Ich würde nie wieder so mit mir umspringen lassen. Ich würde, glaube ich, jetzt selber Attacke machen. Ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist, aber was soll man machen?
Es ist auf jeden Fall, wenn ich den ersten Schlag verteilt habe, also jetzt ich nochmal möchte zu sagen, ne, in Anführungszeichen den ersten Schlag, ich habe nicht tatsächlich jemanden geschlagen, aber so den ersten Verbalschlag. Wenn ich den ersten Verbalschlag verteilt habe, dann hat das funktioniert. Die Person war in ihre Schranken gewiesen und hat nicht mich attackiert, sondern jemand anderen. Aber es war kein Moment, in dem ich mich selbst mochte. Tim hat's durchschaut. Ich mag den Tim so gerne.
Ich mag auch Dana und Tim.
Ich mag auch Dana und Tim. Ich finde das ganz toll. Und ich finde toll, dass der Tim der Laura Blond eine Ansage macht. Und ich finde, der macht aber auch eine tolle Ansage, ne? Denn ich finde, der ist da sehr höflich und respektvoll, aber trotzdem ganz klar, ganz straight und ganz ehrlich. Das finde ich wirklich gut. Ich finde, das ist auch ein schwieriger Grat, den zu treffen.
Richtig gut. Was mir so total herausgestochen ist, ist, dass es in dieser Folge werden so richtige Lager irgendwie gebildet, ne?
Mhm.
Und es gibt jetzt so Gruppen. Was ich mega spannend fand, war, dass das Wort Hexen so oft gefallen ist. Ist dir das zufällig auch aufgefallen?
Nee.
Gar nicht?
Nee. Gott,
das wurde so oft benutzt. Also zum Beispiel von der Jenny, die andere Gruppe als Witches betitelt hat. Diesmal kommt der Anglizismus von ihr als Hexen. Und damit meint sie vor allen Dingen Laura, Nadja und Tara. Die glaube ich sich selber gar nicht jetzt, also die Tara ist glaube ich nochmal so ein bisschen an der Seite. Ich glaube nicht, dass die sind ja keine Dreierkonstellation, aber die Jenny meinte, die drei sind Hexen. Und ich habe gedacht, Dina, wir müssen jetzt einen Deep Dive, wir müssen jetzt mal näher eingehen auf die Hexenverbrennung. Weil dass Menschen als Hexen bezeichnet werden, das hat Geschichte.
Erzähl mir alles davon.
Hexenverbrennung fand in Europa zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert statt. Im 15. Jahrhundert nahm das so langsam seinen Lauf, aber vor allen Dingen gab es einen ganz wichtiger oder ein historischer Punkt der Hexenverbrennung, 1487. Denn in diesem Jahr wurde der Hexenhammer veröffentlicht. Und der Hexenhammer, das ist ein Handbuch zur Erkennung und Verfolgung von Hexen. Ich habe dir ein Zitat dafür daraus mitgebracht. Das Zitat ist, alle Hexerei kommt von fleischlicher Lust, die im Weibe unersättlich ist. Ist geil, oder?
Lieb ich.
Aber was war über Hexenverbrennung? Eigentlich, dieses Zitat sagt schon super viel darüber aus, was da genau passiert ist. Aber wir fangen mal von vorne an. Die Idee dahinter war, dass Frauen und ein paar Männern Magie unterstellt wurde und dass diese Unterstellung dann dazu benutzt wurde, um öffentliche Hinrichtungen dieser Menschen zu rechtfertigen. Davon profitierte einerseits der Staat, der durch die Angst, die dadurch entstand und die Ausspionierung, die dazu nötig war, nämlich manche Menschen andere sozusagen an den Pranger abgeliefert haben, Kontrolle und Macht demonstrieren konnte. Und so natürlich seine Leute wie beisammen hielt. Also alle hatten Angst, dass sie selber irgendwann als Hexen gelten, weil man auch nicht so ganz genau wusste, was jetzt dazu führt, dass man als Hexe gilt. Und das schafft natürlich ein Klima der Angst, was super toll für einen Staat ist, der kontrollieren will und eben sehr hierarchisch regieren möchte. Ähnlich profitierte die Kirche, die von der Dämonisierung und Verteufelung von hauptsächlich Frauen und der damit einhergehenden Polarisierung und der polarisierenden Haltung von Gut und Böse dadurch profitierte, dass sie den Glauben als nötiges Mittel zur Befreiung der Menschen verkaufen konnte. So wurden Menschen dann eben dazu gebracht, dass ihr hart erarbeitetes Vermögen für die Reinigung von den Sünden spendeten, was natürlich ebenfalls alles Macht und Dominanz demonstrierte. Und wer eben nicht so viel spendete, der war auch mal schneller wieder eine Hexe. Aber Dina, wer waren diese Hexen? Quizfrage an dich. Was glaubst du, welche Personengruppen? Du weißt das eh, aber egal. Waren hexig.
Ich weiß es tatsächlich.
Erzähl uns alles davon.
Frauen, die nicht in traditionelle Geschlechterstereotype gepasst haben.
Natürlich wusstest du das. Du bist Forscherin über Geschlechterstereotype. Aber das ist krass, ne? Also, es waren häufig, sehr häufig unverheiratete Frauen. Haarige Frauen. Eine Bekannte von mir beschäftigt sich mit der Darstellung von Hexen in der Kunst. Und die hat so eine super spannende, ich glaube, Masterarbeit darüber geschrieben, dass es eben ja sehr viel um so die behaarte Frau auch ging und die auch immer so abgebildet wurde.
Das stimmt, jetzt wo du das sagst. Die hatten ja auch oft irgendwie so eine Warze, wo so Haare rauswuchsen, ne?
Ganz genau. Was ja auch wieder, wenn wir an die Folge denken, wo wir über Infantilisierung von Frauen gesprochen haben, irgendwie spannend ist, ne? Der Gegensatz dazu ist so eine schon auch eher ältere Frau, eine reifere Frau, die natürlich dadurch, dass man der auch nichts erzählen kann und dass sie auch einen Scheiß drauf gibt, ob sie jetzt irgendwie, wie sie als schön wahrgenommen wird, eigentlich eine Bedrohung für Staat und Kirche darstellt. Ne?
Mhm.
Und es gab eine Lieblingszielgruppe. Wer war denn das? Willst du mal raten?
Eine Zielgruppe von Frauen, die besonders häufig als Hexen deklariert
wurden. Ganz genau, ein Berufsstand.
Ein Berufsstand? Oh, bestimmt sowas wie Ärztin?
Boah, mega nah dran. Tommy würde es lieben. Es waren Hebammen.
Hebammen.
Hebammen, ganz genau.
Wir machen ab jetzt den Glottisschlag. Zwischen Heb und Amme.
Genau, und vor Hebammen hatte die Kirche und der Staat ganz besonders viel Angst, nämlich weil sie erstens finanziell unabhängig waren, weil ihr Job natürlich immer Bedarf hatte, zweitens der Job unglaublich viel Wissen abverlangt und Männer drittens, auch männliche Ärzte, durch die Hebammen überflüssig wurden. Gleichzeitig brachen Hebammen mit dem Tabu, sich der weiblichen Anatomie nicht nur zu widmen, die ja als dunkel und eben mysteriös galt, sondern da die gebärenden Frauen, gebärenden weiblichen Personen, auch anzufassen. Und davor hatten männliche Ärzte viel zu viel Angst. Das hätten die so, wie das Hebammen gemacht haben, niemals getan. Und damit hatten natürlich Hebammen eine Unabhängigkeit. Sie waren eine Bedrohung des Patriarchats, mehr als die meisten Personengruppen zu dieser Zeit es je hätten sein können. Und die galten eben dann ganz besonders häufig als Hexen und wurden verbrannt und verfolgt. Und vor allen Dingen, wenn dann zum Beispiel mal eine Geburt schief gegangen ist oder so, dann wurde denen unterstellt, dass sie einen Dämon darauf gejagt haben. Und dann war es natürlich auch super leicht, den Hexerei nachzusagen, nachzuweisen. Aber es wurden auch Männer verbrannt. Das wird häufig vergessen. Und zwar vor allen Dingen Männer, die als zu weiblich galten. Also wieder Menschen, die mit Geschlechterstereotypen brechen. Die also das Patriarchat bedrohten.
Es ist so spannend, ne? Weil wir denken immer, oh, diese ganze Hexenverbrennung haben wir hinter uns gelassen. Wir sind so viel weiter. Wir haben uns aber einfach ja nur neue Wege ausgedacht, wie wir Leute, die Geschlechterstereotype brechen, die mit denen brechen, wie wir die bestrafen können, ne? Früher haben wir die verbrannt, heute grenzen wir die aus. Okay, ist natürlich offensichtlich, ist eine Verbesserung. Aber die werden immer noch abgestraft, ne? Nur jetzt halt auf andere Weise. Und die werden jetzt auch immer noch, jetzt werden die halt nicht mehr Hexen genannt. Aber das heißt ja nicht, dass wir keine anderen schrecklichen Begriffe für die finden und die gesellschaftlich, aber auch finanziell durch schlechtere Chancen und weniger Beförderung und weniger Gehalt abstrafen.
Ganz genau. Und ich musste auch so ein bisschen schmunzeln, ich habe eine Doku über Hexenverbrennung geschaut und eben sonst recherchiert, als ich das gefunden habe, weil ich dann dachte, hä, wie krass, das ist ja psychologisch, stecken da ja ganz genau dieselben Motive und Mechanismen hinter wie bei Belästigung am Arbeitsplatz. Also genau wie du sagst, früher wurden sie vielleicht verbrannt, heute werden sie belästigt, aber irgendwie im Grunde die Mechanismen zumindest sind dieselben. Die Personen stellen eine Bedrohung dar und die Menschen, die es ausführen, versuchen diese Bedrohung zu reduzieren und ihre eigene Macht zu demonstrieren, indem sie diese Menschen runtermachen. Und das führte im Mittelalter eben hin bis zur Folter, die dann in der Verbrennung resultierte. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Dina, aber ich würde schon sagen, dass es da eine Überschneidung mit Laura, Gabby und Tara gibt in dieser Eito-Staffel.
Würdest du sagen, dass die auch mit Geschlechterstereotypen brechen?
Ich glaube nicht die als Menschen ganz per se, aber ich glaube in dieser Staffel schon. Lass mich das dir kurz sagen, du kannst sagen, ob du zustimmst.
Mhm.
Erstens, die legen sich nicht auf einen Mann fest. Zweitens, die knutschen viel rum, die sind also sexuell gerade sehr freizügig und promiskuitiv und nehmen sich das, worauf sie Lust haben. Drittens, die geben einen Scheiß darauf, was die anderen denken. Und zumindest jetzt auch wieder in diesem Gefängnisdilemma schnappen sich Laura und Gabby, wollen sich wieder in der Folge das Geld schnappen. Und denen ist völlig egal, was die anderen davon halten. Also die machen schon sehr ihr Ding. Ob das jetzt ist, weil die da auch wirklich niemanden mögen oder weil dies generell deren Charakter ist. Ich finde schon, dass die sehr eine eigene Rolle übernehmen da.
Mhm, macht total Sinn. Mhm.
Weißt du, was ich witzig finde? Es gibt sogar eine Sequenz, in der die Tara sagt, dass sie das aussieht und sagt, wir sind Hexen. Sie reclaimt das einfach. Sie holt sich den Begriff zurück und ich liebe alles daran. Ich finde das nur richtig und ich finde, das macht sie richtig cool und selbstständig. Und ich glaube eben ganz fest daran, dass wir genau das tun sollten. Dass wir für genau die Verhaltensweisen, für die wir abgestraft werden, dass wir uns dann nicht klein machen lassen sollten. Und solche Begriffe wie Hexe oder Bitch wäre das dann heutzutage, einfach wieder für uns zurückerobern sollten. Weil ich glaube, mit Geschlechterstereotypen zu brechen, dass so anstrengend das auch ist und mit so viel sozialer Diskriminierung das auch einhergeht, das kann uns Vorteile bieten. Und auch da bin ich nochmal in den Recherchemodus gegangen und habe geguckt, was es denn macht mit Menschen, wenn sie nicht Stereotype Informationen ausgesetzt sind. Und ich habe einen ganzen Forschungsstrang gefunden, der sich mit kognitiver Flexibilität auseinandergesetzt hat und gezeigt hat, oder was man immer wieder in diesem Forschungsstrang findet, ist, dass wenn wir Menschen nicht stereotypischer Informationen aussetzen, dass die danach eben kognitiv flexibler sind. Das heißt, ihr Gehirn kann Aufgaben schneller lösen. Sie sind danach quasi schlauer. Und sie sind viel kreativer, als wenn sie immer wieder die stereotype Informationen bekommen. Und das ist natürlich total logisch, weil wenn wir uns vor Augen führen, was Stereotype sind, dann sind das Vereinfachungen und Abkürzungen des Gehirns, weil wir nun mal alle kognitive Geizhälse sind. Und das ermöglicht uns eine schnelle Informationsverarbeitung. Das kann praktisch sein, aber schlau ist es nicht unbedingt. Und ich würde sagen, dieses ganze Dilemma können wir nur lösen, indem wir alle zu Hexen werden. Und indem es unser Ziel ist, mindestens einmal im Leben als Hexe beschimpft zu werden.
Hat dich schon mal jemand als Hexe beschimpft?
Schon ein paar Mal.
Mich noch nie.
Aber Dina, du bist so eine Hexe.
Bin ich, danke.
Bist du wirklich?
Mein Gott, das ist die ZuhörerInnen-Frage dieser Woche. Wurdet ihr schon mal als Hexe beschimpft? Ja? Nein? Ich warte noch drauf.
Ach ja. Weil ich habe ein Buch gelesen und in dem wird Hexe nämlich genau definiert als Menschen, vor allen Dingen Frauen, die als Hexe gelten, weil das Außen nicht mit ihnen klarkommt, weil sie halt zu viel sind, weil sie so stark auf ihre eigene Intuition vertrauen, dass alleine das schon bedrohlich ist für Personengruppen. Und dann habe ich irgendwie nochmal an die Jenny gedacht, jetzt hier in dem Fall, und gedacht, ich glaube, der würde ein bisschen mehr Hexe sein, wirklich gut tun. Denn dann würde sie vermutlich weniger auf die Manipulation vom Lukas am Anfang reinfallen, als der ihre Wut auf die anderen Frauen umgelenkt hat. Oder als der jetzt hier in der Folge wieder sagt, chill mal dein Leben, als sie sich unwohl fühlt. Und dieses Unwohlsein, was ihre Intuition ihr ja sagt, was sie ja fühlt in Bezug auf Lukas, dieser Intuition mal trauen und unbequem werden. Und einfach unbequem werden, weil sie vielleicht auch gar nicht so dringend einen Mann braucht an ihrer Seite.
Franzi, ich bin da völlig bei dir. Ich habe so ein ambivalentes Verhältnis zu der Jenny, ne? Weil einerseits finde ich die Stößchen wie sauer auf, weil ich finde, dass sie sich vor allem der Linda gegenüber ganz, ganz schrecklich verhält. Und gleichzeitig möchte ich dir auch eine dicke Umarmung geben und sagen, Jenny, sei kein Pick-me-Girl. Ich verstehe, warum du das machst, aber auch dieses, ich habe das Gefühl, die Jenny hat so krass dieses Verlangen, dass sie von Männern nicht als schwierig oder hysterisch abgestempelt werden will, dass die als locker und cool abgestempelt, also gesehen werden möchte, dass sie deswegen einfach viel zu viel mit sich machen lässt.
Voll.
Und keine klaren Grenzen setzt. Auch zum Beispiel hat sie ja irgendwann gesagt, sie will keine Regeln aufstellen. Und das tat mir so leid, weil ich mir da auch nochmal gedacht habe, Jenny, es ist keine, wenn du sagst, ich möchte nicht, dass du X, Y, Z machst, dann ist das keine Regel aufstellen, dann ist das eine Grenze setzen.
Voll.
Du musst ja nicht sagen, du darfst es nicht machen, du kannst ja sagen, wenn du das und das machst, ist es mit mir nicht mehr. Und das darfst du haben. Da bist du nicht hysterisch, kompliziert und eine crazy Bitch. Das ist völlig legitim. Aber ich glaube, so viele junge Frauen haben das so krass internalisiert, dass die nicht so sein wollen wie die anderen Frauen, Anführungszeichen, die hysterisch sind und verrückte Ansprüche stellen, dass die unbedingt dieses Cool Girl sein wollen. Und das geht halt immer auf die Kosten dieser Frauen. Und das sieht man ja hier, finde ich, auch nochmal völlig klar an der Jenny. Die will unbedingt das Cool Girl sein, die mit allem cool ist und locker, die anders ist als die anderen Frauen. Und dadurch wird die einfach die ganze Zeit vom Lukas verletzt. Und der Lukas macht mich auch einfach wütend.
So wütend. Wie der dann erstmal sagt, chill mal dein Leben, die ist dem ja völlig ausgesetzt.
Ja,
ne?
Völlig. Und auch, der macht das schon gar nicht so, der macht das gar nicht so dumm, ne? Man merkt dem an, dass er das nicht zum ersten Mal macht, dass der nicht zum ersten Mal sich da so rauswindet und so durchfindet. Auch wenn es gab eine Situation, ich weiß gar nicht mehr, worum es genau ging, aber das ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass er, als die Jenny anspricht, dass ihr etwas nicht passt, wie er sich verhält, dass er dann sagt, sei nicht so dumm. Und ich glaube, es ist in Bezug auf, dass sie den anderen Frauen nicht glauben soll. Dann sagt er, ja, sei doch nicht so dumm.
Can't run, bitch, run.
Fand sie absolut. Absolut. Ich habe das Gefühl, die Jenny gibt dem Lukas die ganze Zeit the benefit of the doubt. Und ich weiß nicht genau, was das auf Deutsch heißt.
Ein Vertrauensvorschuss.
Die gibt dem Lukas die ganze Zeit so einen Vertrauensvorschuss und interpretiert jede Situation wohlwollend dem Lukas gegenüber. Und das finde ich schwierig. Ich würde immer denken, wenn der jemand zeigt, wie er ist, dann glaube ihm auch.
Total. Und ich glaube, dass die Jenny einfach selbst eine große Angst in sich trägt, als Hexe zu gelten und als alleinstehende Frau dazustehen, die kein Mann will. Weil sie sagt ja auch die ganze Zeit, ja, die Laura, die will halt keinen Mann. Und das ist dann die schlimmste Beleidigung, die sie der Laura geben könnte. Und da möchte ich auch gerne einfach mal ein feministisches Dating-Coaching für die Jenny, dass sie lernen darf, dass sie ohne einen Mann absolut liebenswert ist und dass sie niemanden braucht, der ihren Wert für sie validiert, weil sie das einfach gar nicht nötig hat. Und dass eine alleinstehende Frau zu sein nicht bedeutet, dass man unglücklich ist. Statistisch gesehen ist sie dann nämlich wahrscheinlich glücklicher als in einer Beziehung.
Gesünder. Die Daten lügen nicht. Es haben uns Leute geschrieben, die hätten Interesse an dem feministischen Dating-Coaching.
Geil.
Ihr Lieben, nicht, dass ihr denkt, wir pitchen hier schon mal irgendein Produkt. Wir haben, das ist, steht ganz weit in den Sternen. Ich glaube nicht, dass es passieren wird.
Aber ich will das.
Ja, ich will das eigentlich auch. Vielleicht passiert es irgendwann, aber nicht in absehbarer Zeit.
Im Moment hat keiner von uns leider Kapazitäten. Aber Dina.
Kann ich was einwerfen? Bevor wir die Folge beenden, ich möchte was Nettes sagen zu Mark Robin.
Erzähl mir alles.
Der sieht gut aus. In der Matching Night. Mark Lovin. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass der jetzt auch noch ein innerliches Glow-Up kriegt.
Kriegt er das durch die Arsena? Ich habe das Gefühl, es läuft gar nicht so schlecht alles für den.
Ich hoffe. Franzi, ich würde sagen, für heute beenden wir die Folge. Aber uns haben viele geschrieben, viele Zuhörenden, dass sie sich wünschen, dass wir mal über Mobbing sprechen. Und das war vor allem jetzt im Zuge der Eite-Folgen, aber wir haben die Rückmeldung halt auch schon öfter gekriegt, jetzt auch in Bezug auf den Dschungel, dass viele Leute gesagt haben, könnt ihr nicht mal was zu Mobbing machen? Könnt ihr es nicht mal einordnen? Was ist überhaupt Mobbing? Das ist eine sehr gute Frage. Und ihr habt euch das gewünscht. Wir haben auch schon öfter gesagt, wir machen das. Nächste Woche kommt es tatsächlich. In unserer alten Folge werden wir über Mobbing sprechen. Wir werden uns angucken, was ist überhaupt Mobbing? Was sind die Kriterien für Mobbing? Passiert bei Aito Mobbing? Und dann haben wir auch noch eine Special-Gästin, auf die wir uns ganz besonders freuen. Und mit der werden wir das alles zusammen einordnen und mal auseinandernehmen.
Ich freue mich da riesig drauf. Denn tatsächlich ist Mobbing gar nicht so weit entfernt von meinem Forschungsschwerpunkt der sexualisierten Belästigung am Arbeitsplatz. Da gibt's unfassbar viele Schnittstellen, wo das Mobbing halt nicht geschlechterbezogen ist. Aber dazu nächste Folge mehr.
Ihr Lieben, bis dahin freuen wir uns riesig, wenn ihr uns 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcast gebt. Einen Daumen nach oben bei Spotify. Unbedingt auf Abonnieren klickt. Aktiviert die Glocke. Folgt uns auf Instagram und TikTok. Und stellt Franzis Buch vor. Er hat dich auch noch nicht mal angefasst. Es kommt wirklich bald, ne? Wir sagen, als wir angefangen haben, das im Podcast zu pitchen, haben wir gesagt, es kommt irgendwann im Herbst, aber es ist bald Herbst.
Das,
ne?
Ist ja doch schon Herbst. Wir haben den 2.
Wann, an welchem Datum kommt das Buch genau raus?
Am 26.
Raus? Oh Gott, ja, das ist...
Diesen Monat.
Diesen Monat. Wahnsinn.
Das wird doch Hammer. Ich kann es kaum erwarten, mit der Kohorte zu teilen, was dann alles so abgeht.
Ich auch. Aber Dina, bis dahin. Schön, dass ihr da seid.
Wundervoll, dass
Schön,
ihr da seid.
Schön, dass ihr da wart.
Ja.
Schön, dass ihr da wart.
Schaltet wieder an.
Ich bin für heute durch.
Bis nächste Woche, Dina.
Tschüss. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.